Am Anfang jeder Folge bekommt ihr normalerweise einen konkreten Fall von mir zu hören. Heute machen wir es aber ein bisschen anders, denn unser Thema ist besonders aufwühlend. Es geht um Femizide. 2023 wurden in Deutschland 360 Frauen und Mädchen Opfer von Femiziden. Das bedeutet, beinahe jeden Tag wurde eine Frau oder ein Mädchen getötet. Und eine Studie der Universität Tübingen aus dem Jahr 2025 zeigt, hinter vielen dieser Taten steckt ein ganz bestimmtes Muster. Und zwar töteten Männer besonders häufig ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen, etwa nach einer Trennung oder aus vermuteter Untreue. In den meisten Fällen gab es bereits vorher Gewalt in der Beziehung, häufig verbunden mit einer zunehmenden Kontrolle der Frau und auch einer Einschränkung ihrer Freiheiten. Femizide sind aufgrund dieser Gemengelage also nicht einfach Tötungsdelikte, bei denen das Opfer rein zufällig eine Frau ist, sondern sie sind ein Ausdruck von patriarchalem Besitzdenken und auch geschlechtsspezifischer Gewalt. Aber bildet unser Strafrecht diese frauenfeindliche Komponente ausreichend ab? Ein Vorschlag lautet, den Femizid als ein eigenes Mordmotiv einzuführen. Aber würde das tatsächlich etwas daran ändern, wie wir diese Taten verfolgen und bestrafen können? Und wie könnten wir vielleicht auch präventiv tätig werden? Darüber sprechen wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Billig und Gerecht. Ich bin Susanne Gössel und mit mir ist hier, wie immer,
der Matthias Braun. Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank auch für all die Kommentare, Hinweise, die Bewertungen. Und darüber freuen wir uns riesig. Und wir haben heute ein Thema, das sehr wichtig ist und auch sehr diskutierenswürdig, aber gleichzeitig auch ein sehr schweres Thema. Es wird um Femizide gehen und vielleicht, Susanne, können wir zunächst mal uns so ein bisschen nähern, indem wir uns kurz definieren oder überlegen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Femiziden sprechen?
Genau, Femizide sind typischerweise Todesfälle von Frauen, Ermordungen von Frauen, gerade weil sie Frauen sind oder dem Geschlecht weiblich zugeordnet werden.
Mhm. Und damit verbunden, weil zumindest in Deutschland viele Fälle von Femiziden auch mit häuslicher Gewalt verbunden sind. Vielleicht am Anfang einmal eine Triggerwarnung. Wir werden natürlich nicht explizit über unterschiedliche Gewalterfahrungen sprechen, aber in dem Podcast wird es eben um ein Thema gehen, wo je nach Vorerfahrung es ja auch schwer werden kann. Deswegen das als Hinweis, wenn da irgendwas nicht passt, schaltet gerne ab und beim nächsten Mal wieder ein.
Ganz genau.
Wenn wir uns vielleicht die Zahlen erstmal anschauen. Mhm. Und du hast ja dir das auch mal so ein bisschen vergleichend angeschaut.
Ja.
Was können wir denn erstmal sagen? Also wie viele Fälle von Femiziden haben wir in Deutschland? Und vielleicht auch, wie kann man das in ein Verhältnis zu anderen Ländern setzen?
Also in Deutschland werden Femizide statistisch nicht als solche erfasst, weil es auch den Tatbestand, das ist etwas, worüber wir später noch reden werden, des Femizids nicht gibt. Es gab allerdings eine Studie des EU-Parlaments, die vor kurzem erschienen ist, vor wenigen Monaten. Und die hat sich Femizide eben als Ermordungen von Frauen geschlechtsspezifisch motiviert definiert und hat Statistiken in den EU-Mitgliedstaaten erhoben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man es umrechnen muss, weil absolute Zahlen erhoben werden und natürlich alle Mitgliedstaaten unterschiedliche Anzahl von Bevölkerungen haben. Aber Deutschland,
wir werden ein Quiz daraus machen.
Genau, raten wir, wie viele Personen leben in. Also in Deutschland ist natürlich das bevölkerungsreichste Land mit Pi mal Daumen 80 Millionen Einwohnern. Und da wurde 2023 374 Femizide gezählt und davon wiederum 253, die bei Intimate Partner or Family Member, also im familiären Umfeld, begangen wurden. Hm. Und die bevölkerungsreichen Länder führen auch tatsächlich. Allerdings nicht in der Reihenfolge, in der ihre Bevölkerungszahlen sind. Also Frankreich, das zweitgrößte, hat 261 in absoluten Zahlen, obwohl Frankreich Pi mal Daumen, 60 Millionen Einwohner hat. Und Polen, die tatsächlich unter 40 Millionen Einwohner haben, haben 122 Fälle und sind damit Dritte. Also in Polen ist anscheinend die Zahl im Verhältnis zur Bevölkerung doch deutlich höher. Und dann sind Italien und Spanien, das ist auch die Reihenfolge, nach der Bevölkerung entsprechend. Und die haben aber auch deutlich weniger als Deutschland. Also Italien hat 118 und Spanien 111 im Jahr, was jeweils Pi mal Daumen ein Drittel wäre, obwohl Italien und Spanien nicht nur ein Drittel der Bevölkerung von Deutschland haben.
Also im Verhältnis zu Deutschland ein Drittel,
genau,
der Fälle. Ne?
Mhm. Genau. Also man sieht, Deutschland ist schon sehr weit oben, Und es sind halt 374 Fälle im Jahr, das heißt mehr als ein Fall pro Tag, was eben auch, also es ist, jeder Fall ist zu viel, aber doch eine sehr hohe Zahl ist.
Und man muss dazu sagen, zumindest auch, wenn man sich die Daten ja vom Bundeskriminalamt oder anderen Quellen ansieht, die Dunkelziffer wird als sehr groß angegeben bzw. angesehen. Also das heißt, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist ja auch mit Blick auf häusliche Gewalt, dass auch da die Dunkelziffer groß ist. Auch da vielleicht nur noch, um das einzuordnen, laut Bundeskriminalamt war es in 2024 so, dass 265.942 Menschen, ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, jeden einzelnen Fall auch bei kleiner oder größeren Zahlen dann noch zu nennen, sozusagen offiziell angegeben werden, wovon 70-80% der Opfer Frauen waren. Also auch hier sozusagen, es heißt nicht, dass immer die Täter Männer sein müssen, aber oft, so zumindest sind die Opfer Frauen in 70-80% der Fälle bei häuslicher Gewalt.
Und da würde ich jetzt auch vermuten, dass da die Dunkelziffer besonders hoch ist. Ich erinnere mich, als ich selber im Referendariat war, da war der Staatsanwalt, dem ich zugeordnet war, nämlich teilweise für häusliche Gewalt zuständig. Und da habe ich es mehrfach erlebt, dass dann ausnahmsweise mal ein Fall zur Anzeige gebracht wurde, aber die Frau dann vom Staatsanwalt verhört werden sollte, weil dann die Zeugenaussage von ihr ein höheres Gewicht hat später. Und dass sie dann bei der Polizei zwar noch eine Zeugenaussage gemacht hat, aber dann zum Staatsanwalt nicht mehr gekommen ist. Weswegen das dann am Ende nicht weiterverfolgt werden konnte, weil die Zeugenaussage vor der Polizei eine geringere Bedeutung hat.
Und kannst du was dazu sagen, wie man damit umgegangen ist?
Resigniert, würde ich sagen. Also man hat damals versucht, immer wieder Frauen dazu zu bringen, zur Anzeige zu gehen. Aber das war wohl ein so üblicher Fall, dass das geschieht. Und man kann ja niemanden zwingen, aus dem familiären Umfeld dann Anzeige gegen, also man kommt ja da nicht rein. Deswegen war das eher so ein Bedauern, aber auch ein, wir haben es schon so häufig erlebt, wir rechnen eigentlich nicht damit, dass es sich ändert.
Ja, ja. Also ich habe das jetzt nicht erlebt auf der Ebene der Strafverfolgung oder irgendwie im auf der Seite, aber schon auch von Bekannten, wo man weiß, da gab es Anzeichen oder die einem das erzählen, wo es irgendwie Verdachtsmomente gibt und das ja irgendwie so ein ganz schwieriges Thema ist, weil auf der einen Seite hat man eine starke Meinung dazu und jede Form von Gewalt, jede Form von Missbrauch, jede Form von dann erst recht Morddrohungen oder gar hin zu Mordversuchen ist natürlich sehr klar zu verurteilen. Und gleichzeitig kommt aber ja immer dieses Element mit rein, dass dass es dann man sehr oft irgendwie verstrickt ist und es nicht so einfach ist, da rauszukommen. Also insbesondere auch für Frauen, das ja da vielleicht Abhängigkeiten gibt oder oft in Familien es bestimmte Abhängigkeitskonstellationen gibt, die es schwer machen, in Anführungsstrichen einfach nur faktisch zu sagen, da ist jetzt irgendwie Gewalt, also gehe ich, was man vielleicht in einer normalen Situation jedem raten würde, aber es sich ganz anders anfühlt, wenn man da ja selber in irgendeiner Art und Weise verfangen oder gar abhängig ist. Ja?
Ich erinnere mich auch gerade, dass mir damals gesagt wurde, wenn die Gewalt sich dann gegen die Kinder richtet, dann ist irgendwie der Punkt erreicht, wo die Frauen sagen, jetzt gehe ich zur Polizei. Aber das ist häufig halt ein Punkt, der sehr, sehr spät kommt. Und jetzt, um ja nochmal die Brücke zu den Femiziden zurückzuschlagen, weil eben in Deutschland doch die Femizide sehr häufig auf häusliche, in engem Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen, ist da natürlich das große Problem, wenn die häusliche Gewalt nicht bekannt wird, dass man wenig präventiv eingreifen kann, weil man erst von dem Fall erfährt, wenn es zu spät ist.
Ja. Da kommen wir gleich ja auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu. Wenn man sich das jetzt nochmal auch mit Blick auf das Recht anschaut, hast du eben ja schon gesagt, dass das nicht so ganz einfach ist, weil die Femizide, vielleicht kannst du es nochmal richtig stellen, aber ich formuliere es mal mit meinen Worten, nicht ganz klar ist, ob das die Merkmale eines Mordes erfüllt und oder inwiefern das ein eigener Tatbestand eigentlich ist.
Genau.
Also, kannst du uns da vielleicht so ein bisschen an die Hand nehmen?
Ich versuche.
Helfen, ja.
Recht, aber kurz erklärt.
Also, es gibt tatsächlich in Deutschland keinen Tatbestand des Femizids.
Vielleicht erstmal ganz kurz, was heißt das denn? Also, dass es keinen Tatbestand gibt.
Genau, das heißt, es gibt nicht irgendwo eine Norm, die sagt, wer eine Frau aus geschlechtsspezifischen Gründen tötet, wird folgendermaßen bestraft. Das wäre ein klassischer Straftatbestand. Und ich muss hier gerade noch mal eine kleine Einschränkung machen. Ich bin keine Strafrechtlerin. Das sind aber jetzt doch Sachen, da komme ich noch, also da will ich mir keine tiefe Kompetenz anmaßen, aber soweit schaffe ich das noch. Und es wird tatsächlich gerade von der JUMICO, der Justizministerkonferenz, das ist auf Bundesebene die Justizminister der verschiedenen Länder, die zusammenkommen und Impulse für die Gesetzgebung geben können und da häufig auch hohen Einfluss haben. Die diskutieren gerade, einen Vorschlag zu machen, dass Femizid explizit als Straftatbestand aufgenommen werden muss.
Mhm. Und was wird das jetzt genau bedeuten? Also wenn man jetzt Femizide als Straftatbestand definieren würde, was würde sich denn dann verändern?
Also zum einen vielleicht nochmal eins zurück. Natürlich ist es in Deutschland verboten, Frauen zu töten, weil es verboten ist, Menschen zu töten. Und es gibt im deutschen Strafrecht zwei Tatbestände, die das Töten eines Menschen per se unter Strafe stellen, nämlich einmal den Totschlag und dann den Mord. Und der Mord wird dadurch definiert, ist so ein bisschen umstritten, wie das Verhältnis der beiden zueinander ist, dass man jemanden aus bestimmten Gründen oder bestimmten Umständen tötet.
Mhm.
Also man tötet einen Menschen und dann gibt es verschiedene Merkmale, die man erfüllen kann. Verschiedene Mordmerkmale heißen die. Und sobald einer davon erfüllt ist, wird man automatisch zum Mord und lebenslänglich verurteilt. Also die höchste Strafe, die das deutsche Recht kennt. Da steht jetzt der Femizid bisher nicht drin, aber es wird diskutiert.
Es gibt 8, oder? Ist das richtig?
Kann gut sein. Müsst ihr nochmal zählen?
Den Moment habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut.
Gleich wird es der Paragraph des Tades, da kann ich vielleicht dann nochmal ins Detail gehen.
Mhm.
Aber jedenfalls wird eben überlegt, ein weiteres Mordmerkmal in den Paragraphen einzuführen, um eben die besondere Schwere der Tat bei Tötung von Frauen aus geschlechtsspezifischen Gründen nochmal zu betonen.
Aber nochmal, also jetzt könnte man ja andersrum nochmal zurückfragen, also und vergib mir, wenn das einfach viel zu laienhaft oder naiv ist, ja. Als könnte man sagen, na gut, eine Person wird ermordet. Also kommt die dann damit durch, wenn Femizid kein Straftatbestand ist? Oder ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, damit durchzukommen, weil man quasi kein Mordmerkmal so einfach zuordnen kann? Oder sind das zwei völlig voneinander entkoppelte Debatten, dass man sagt, Straftatbestand ist das eine, Mordmerkmalsdebatte ist das andere? Also hängt das unmittelbar miteinander zusammen?
Es hängt miteinander zusammen. Also es gibt verschiedene Mordmerkmale, die diskutiert werden bei Femizid.
Mhm.
Und ich habe mir jetzt auch so die Fälle der letzten Monate angeschaut, in denen der BGH über Mord an Frauen entscheiden musste.
Bundesgerichtshof,
und
ne? Also,
der Bundesgerichtshof, genau. Das ist die höchste Instanz, auch in Strafsachen. Und da war es typischerweise so, dass man zur Befriedigung des Geschlechtsbetriebs, zur Befriedigung
des Geschlechtsbetriebs. Das ist schon jetzt mein Zitat des Tages, ja.
Mordet aus sonst niedrigen Beweggründen oder heimtückisch oder grausam.
Und ist das jeweils oder?
Nee, genau, es reicht, wenn eins erfüllt ist und damit ist man dann automatisch im Mord drin. Und typischerweise sind insbesondere die niedrigen Beweggründe, die verwendet werden, wenn man jetzt in einer partnerschaftlichen Situation ist und dann seine Frau oder Ex-Frau tötet, weil man nicht über die Trennung hinwegkommt beispielsweise oder sie dafür bestrafen will, dass sie einen verlassen hat oder was auch sonst der Hintergrund sein kann, dann werden die niedrigen Beweggründe herangezogen.
Ja, okay.
Der Paragraph des Tages.
Auch mal ausnahmsweise ein Paragraph, nämlich Paragraph 211 StGB, Mord.
Also Strafgesetzbuch.
Strafgesetzbuch, das ist der Mordparagraph und da steht in Absatz 1, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Also ist die Folge. Und dann,
die Mörderin nicht, oder?
Da ist das Gesetzbuch gendert nicht.
Okay.
Genau, und dann Mörder ist wer? Und jetzt kommen die Mordmerkmale aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
Mhm.
Genau, und es reicht, wenn man 8 Stück, es reicht, wenn einer davon erfüllt wird, aber es führt natürlich dazu, wenn man nicht genau weiß, ob diese Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, dass der Femizid theoretisch rausfallen kann.
Wieso? Also kannst du das nochmal erklären? Warum ist das denn so schwierig? Also warum könnte man ja jetzt nicht sagen, naja, die niedrigen Beweggründe reichen?
Sind einfach immer einschlägig. Ja. Könnte man sagen, wird auch gesagt, also es wird häufig gesagt, eigentlich, wenn man jemanden nur wegen seines ihres Geschlechts tötet, das ist immer ein niedriger Beweggrund.
Ja.
Hat dann aber den Nachteil, dass das Gesetz nicht quasi ausdrücklich sagt, wir verurteilen geschlechtsspezifische Tötungen ganz besonders. Sondern es geht dann unter in den niedrigen Beweggründen, die man auch aus ganz vielen anderen Gründen haben kann.
Okay. Und ist das ein Argument für die Strafverfolgung, um effektiver strafverfolgen zu können? Oder ist das Argument hier, das Recht zu nutzen, um die Illegitimität oder auch die moralische Verwerflichkeit einer bestimmten Tat nochmal zu unterstreichen? Also, oder vielleicht sogar auch präventiv in irgendeiner Art und Weise damit tätig werden zu können, indem genau. man sagt.
Also da kommen wir jetzt zu den großen Fragen. Mhm. Deswegen gibt es das Strafrecht. Da bin ich, wie gesagt, auch eher aus einer Halblaien-Perspektive zuständig. Also es ist natürlich so, wenn ein Mensch getötet wird, geht immer eine Strafverfolgung los. Mhm. Selbst wenn wir jetzt nicht den Mord, den Tatbestand des Mordes erfüllt haben, haben wir den Tatbestand des Totschlages oder dann Körperverletzung mit Todesfolge oder sonstige Dinge. Mhm. Das heißt, die Strafverfolgung geht auf jeden Fall los. Mhm. Aber Mord ist eben das, wo die Rechtsordnung, das ist die krasseste Strafe, die Rechtsordnung kennt, wo die Rechtsordnung ganz besonders sagt, dieses Verhalten wollen wir auf jeden Fall einerseits bestrafen und andererseits auch in Zukunft verhindern. Mhm. Und da hat das StGB eben auch die Funktion, so abschreckend zu sein, dass sie in Zukunft Personen davon abhängt, abhält, solche Dinge zu tun. Es ist in der strafrechtlichen, theoretischen Diskussion, glaube ich, sehr umstritten, wo der Schwerpunkt in der Funktion des Strafrechts liegt, ob es um Abschreckung, Bestrafung, allgemeine Abschreckung etc. geht. Aber jedenfalls, wenn wir den Femizid oder die geschlechtsspezifische Tötung als besonderes Merkmal in den Paragraphen haben, dann haben wir auf jeden Fall einen besonderen Ausdruck des Staates, dass das etwas ist, was im deutschen Staat als besonders unwert angesehen wird, als etwas, was auf jeden Fall verhindert werden soll und was möglicherweise dadurch auch eine besondere Abschreckungswirkung erzielt.
Mhm. Billigen wir das?
Matthias, was denkst du denn dazu?
Also erstmal würde ich sagen, alles, was uns hilft, auch nur einen Femizid zu vermeiden, ist erstmal gut und bedenkenswert. Also ich glaube, das ist erstmal eine grundsätzliche Überlegung. Und wenn ich das richtig verstanden habe aus unserem bisherigen Nachdenken, gibt es eigentlich auch keinen wirklichen Schaden, der dadurch entstünde. Also wir haben ja oft schon in unserer Folge oder in unseren Debatten gehabt, dass man das irgendwie abwägen musste, ne? Dass man irgendwie sagt, naja, wir haben hier ein Gut gegen ein anderes und jetzt wollen wir irgendwie überlegen, wie ist denn das? Das sehe ich hier eigentlich nicht. Also niemand wird sich ja hinstellen und sagen, Femizide sind kein Problem, sondern wir reden ja eigentlich darüber, wollen wir das als Mordmerkmal festschreiben und gibt uns das dann eventuell sogar eine Art von Handhabe? Mhm. Und da würde ich erstmal sagen, also das kann und wird ja nicht schaden. Also das als neuntes Mordmerkmal zu definieren, wäre ja ein wichtiges Zeichen, wäre vielleicht auch an manchen Stellen, könnte man sagen, eine Art symbolischer Akt im Sinne von, hier werden die Rechte von Frauen nochmal ganz besonders geschützt, insbesondere die leibliche Integrität und das Recht auf körperliche Unversehrtheit, indem man klar sagt, wir erkennen damit an, dass das eine soziale Realität ist. Und das Recht ist ja nicht einfach nur ein irgendwie abstraktes Gebilde an Regeln, sondern es sagt ja immer auch, was in einer Gesellschaft leider gerade normal ist, was leider gerade Wirklichkeit ist, aber nicht normal sein soll. Und was wir verhindern wollen und wo es eine gemeinschaftliche, gesellschaftliche Anstrengung braucht. Das finde ich erstmal aus so einer sozialethischen Überlegung, könnte man sagen, ist das eigentlich ein Argument dafür.
Ja, aber wir haben natürlich das Problem jetzt einfach, wenn man sich so die Politik betrachtet, ich will jetzt nicht bitter klingen, aber dass es natürlich dann die Gefahr besteht, dass dann die Politik da stehen bleibt und sagt, wir haben ja unseren Job getan, wir haben es ins StGB aufgenommen und damit ist in Zukunft alles getan, um Femizide zu verhindern.
Das wäre für mich jetzt aber noch kein Argument dagegen. Also ich meine, da müsste man jetzt sagen, naja gut, also die Angst und die Sorge, die hat ja bestimmte historische Wurzeln. Also da kann man sagen, naja, das haben wir allzu oft erlebt oder das allzu oft ist es vorgekommen. Aber das ist ja noch kein Argument dagegen, etwas zu tun. Also und da würde man sagen, naja, gibt sowohl eine Verantwortung für das Tun, aber auch für das Unterlassen. So, und ich kann es ja nicht unterlassen, nur weil ich jetzt Sorge habe, dass eventuell danach nichts mehr passiert. Also das wäre für mich jetzt noch kein starkes Argument. Da würde ich sagen, naja, das ist ein sehr ernstzunehmendes Bedenken, aber das kann jetzt noch nicht der Grund sein, warum wir dann lieber nichts machen und auf in Anführungsstrichen noch einen größeren Wurf, ein umfassenderes Regulationsregime oder was auch immer irgendwie warten.
Aber müssen wir denn, also das ist, mir geht es eher nicht darum, noch was Größeres zu machen, sondern eher was Kleineres. Müsste man nicht eher hinterfragen, was sind eigentlich die Strukturen, die dazu führen, dass es so viele Femizide in Deutschland gibt? Und müsste man nicht versuchen, statt so eine Abschreckungswirkung zu haben, eher an die Strukturen dran zu gehen?
Absolut, aber das eine tun, das andere nicht lassen an der Stelle. Ja, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Hört sich immer erstmal plakativ an. Aber in der Tat ist das die eigentlich spannendere Frage. Also ich glaube nicht, dass man das gegen eine Regelung eines Femizids als Mordmerkmal aufspielen sollte und sagen sollte, also wir müssen erstmal darüber reden, bevor wir das andere überhaupt machen können. Aber ich glaube, es wäre ein Trugschluss, da bin ich ganz bei dir, zu glauben, dass man damit fertig ist. Und in der Tat ist das eine, sage ich jetzt auch ganz offen als Mann, ich verstehe es einfach auch nicht und ich finde es auch erschreckend, dass man sich irgendwann eingestehen muss, auch als Mann eingestehen muss, ja, man schaut in den Spiegel und denkt sich, naja, man ist selber Teil des Problems und man ist selber zumindest in der Gefahr, Teil des Problems zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt.
Kannst du das etwas weiter ausführen?
Ja, genau, total gern. Also, weil, und da muss man jetzt gar nicht in irgendeine linke Theorie gehen oder irgendwie in ganz vielleicht auch zugespitzte Theorien, sondern ich glaube, der erste Schritt ist ja erstmal zu sehen, in vielen unserer Entscheidungen gibt es, also sind von Männern für Männern gemacht. Auch im Recht ist es ja so, wenn man sich mal anschaut, wer in vielen Ländern, zumindest mal in Deutschland, hat eigentlich Recht, aus welchen Bedürfnissen und Gründen geschrieben, dann sind es zumindest oft Männer, die an der Rechtsprechung beteiligt sind, die an der Gesetzgebung beteiligt waren. Und da haben wir einfach erstmal eine Diskrepanz. Und da kann man jetzt sagen, naja, das ist alles objektiv. Zu denen gehöre ich jetzt nicht, die das sagen würden, sondern ich würde sagen, nee, Recht bildet immer auch soziale Realitäten ab und damit auch Erfahrungsweisen ab. Und wenn es nun mal so ist, dass größtenteils Männer Recht schreiben und Recht festlegen, dann ist das nicht per se schlimm oder verwerflich, dann ist das auch nichts gegen Männer, sondern beschreibt das erstmal nur eine Struktur, die im Zweifel die Erfahrung von Männern eher abbildet, als sie jetzt vielleicht die Erfahrung von Frauen abbildet.
Da denke ich gerade an unsere Folge zur digitalen Gewalt, wo ich auch erwähnt, in der ich erwähnt hatte, dass Frau Meloni Opfer von digitaler Gewalt war und es deswegen in Italien eins der ersten Gesetze gegen Nudifier und Deepfakes bezogen auf Sexualisierung von Frauen oder von Personen gibt. Das wäre ja so ein Beispiel dafür, wo man sieht, wenn dann die Frauen die Gesetze mit beeinflussen können, dass dann häufig andere Themen kommen.
Ja, naja, und es spielt natürlich auch zurück auf, und das ist dann so eine zweite Ebene, dass wir, wenn wir jetzt uns Deutschland anschauen und uns angucken, was ist eigentlich unser Erbe, ja, dann haben wir natürlich, und das jetzt insbesondere auch mal auf dieses Zusammenspiel, ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, das muss man sich schon auch angucken von Religion und Recht. Da gibt es ja einen engen Zusammenhang. Also wenn man sich einfach anguckt, wie ist es zum Beispiel in biblischen Texten, welche Frauenbilder oder an welchen Stellen werden da Frauen vielleicht auch tendenziell als eine Form von Besitz und oder Eigentum gar gesehen des Mannes. Und dann gibt es natürlich solche Geschichten und die fangen an ja in Erzählungen der Schöpfung. Wer war zuerst? Wer war dann diejenige, die in Anführungsstrichen die Versuchung sozusagen in Erzählung von Adam und Eva zum Beispiel gemacht hat? Wer wurde aus wem sozusagen erschaffen? Ja, oder und das zahlt ein auf so ein ganz tiefes kulturelles Bewusstsein, könnte man das vielleicht auch nennen, zu sagen, da scheint es oft in religiöser Sprache erzählt, bestimmte Vorstellungen zu geben, die sehr wirkmächtig sind, die oft vielleicht gar nicht einem auf den ersten Blick bewusst sind, sondern die eher unbewusst vielleicht miterzählt, weitererzählt werden und wo es zu einfach ist, einfach nur zu sagen, ja, das ist irgendwie damals gewesen, sondern die immer noch einen starken Einfluss haben. Und
merkt man ja, wir haben ja auch gerade so eine Debatte über einen Moderator, der bei Femiziden gesagt hat, die Frauen sollten den Mann ja vielleicht erstmal kennenlernen. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ja, nee, den Fall kenne ich jetzt gar nicht und weiß ich auch nicht. Aber ist natürlich wäre ein Muster, was man ja oft beobachtet, dass die Entschuldigung oder vielleicht auch die Relativierung oft über so eine Frage von Kontrolle oder Besitzansprüchen läuft. Und ich meine, gerade bei häuslicher Gewalt ist das oft eines der Muster, wo es irgendwelche Kontrolltendenzen, mal ganz vorsichtig gesagt, oder einfach auch Übergriffe gibt, wo kontrollierendes Verhalten mit eine Ursache ist. Und natürlich gibt es das auch von Frauen gegenüber Männern, aber es hat für viele eine andere Realität und oft auch wird es anders vielleicht zumindest mal verharmlost oder vielleicht sogar als legitim dargestellt, eben auch aufgrund bestimmter religiöser Einflüsse. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, da braucht es, und das ist egal, ob man das sich im Christentum anschaut oder im Islam oder im Judentum, das ist nicht so, dass da Christen und Christen sagen können, ja, es sind ja nur die Muslime, sondern nicht nur die Muslime. Nein, das ist auch ein Problem, zum Beispiel im Christentum. Und in vielen Bereichen werden solche Narrative dann ja auch, zum Beispiel des Besitzes oder des Eigentums, die sind sehr wirkmächtig. Und die sind dann oft auch Denkmuster, die viel wirkmächtiger sind.
Und die vielleicht auch bis heute anhalten, ne, ohne dass man sich bewusst ist.
Die anhalten und die müssen sich gar nicht immer in einem Sprachbild irgendwie äußern, sondern die zeigen sich vielleicht einfach auch nur in dem, wo ich sofort reflexartig sag, ja, aber hier geht's doch jetzt auch mal um die Männer. Wir wollen doch jetzt nicht die Männer immer nur in den Senkel stellen. Okay, was ja auch legitim ist, zu sagen, ja, auch Männer können gute Sachen machen. Aber wir leben in Strukturen, wo wir ja, wo wir das, glaube ich, auch anerkennen müssen als eine Realität, dass das zu oft passiert und dass es nicht einfach nur ein Zufall ist, dass es so viele Femizide gibt, sondern dass es da sehr vielschichtige, unterschiedliche Gründe gibt, aber dass es auch ein wirkliches Nachdenken und auch einen wirklichen einen Ort, glaube ich, fehlt, wo man so kritische, vielleicht dann mal wie Neudeutsch vielleicht sagen, toxische Männlichkeitsbilder, vielleicht ungute Besitzbilder gegenüber Frauen, von Männern gegenüber Frauen, einfach mal kritisch hinterfragt. Wo kommt das eigentlich als Thema vor? Ja, und wir hatten jetzt letztens auch ein großes Projekt, wo wir mit vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen haben, natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern, wo das ein ganz großes Thema war, wo sowohl die Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler das erzählt haben, dass das für sie ein großes Thema ist, aber es gleichzeitig nirgendwo vorkommt. Es kommt im Religionsunterricht nicht vor, es kommt im Politik-Wirtschaftsunterricht nicht vor. In den anderen Fächern könnte man vielleicht sagen, ja, wo soll es da irgendwie vorkommen? Aber das heißt, wir haben kaum Orte, wo wir über das Weitererzählen, vielleicht auch das oft Unbewusste Weitergeben von bestimmten Vorstellungen. Ja, was sagt man Frauen, wenn, oder ne, wie oft kommt als Entschuldigung, irgendein Mann hat eine Frau gecatcalled oder sozusagen hat Aufnahmen gemacht von einer knapp angezogenen Frau und dann kommen solche Debatten wie, naja, aber die Frau will das ja vielleicht auch oder hat das doch provoziert durch die Art ihrer Kleidung und so weiter und so fort. Das zahlt ja ein auf diese Denkmuster. Und ich glaube, das hat ja was zu tun mit dieser Idee, dass, ja, dass es da bestimmte Übergriffsrechte, ja, Recht jetzt in einem sozusagen sehr abstrakten Sinne, nicht unbedingt im juristischen Sinne, irgendwie gibt. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist und dass eine auch eine Bildungsfrage am Ende ist. Und das meine ich jetzt gar nicht nach dem Motto, am Ende sagt man immer, wenn man nicht weiter weiß, ja, ist eine Bildungsfrage. Sondern ich glaube wirklich, dass du vollkommen recht hast, wenn wir einfach nur sagen, Femizide werden ein Mordmerkmal, das wäre zu kurz gegriffen. Das brauchen wir, glaube ich, aber auch, um vielleicht auch eine Debatte darüber in Gang zu setzen, wie und wo wir eigentlich Orte schaffen, wo vielleicht auch religiöse, aber ich will es auch gar nicht nur auf Religion sozusagen minimieren, ja, das ist ein viel größeres Problem, aber wo zum Beispiel vielleicht auch in einem positiven Sinne Religion zu dieser Bildung beitragen kann, zu einer Selbstaufklärung beitragen kann, wo wir zivilgesellschaftlich Orte haben in den Schulen, an den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen, wo wir an diesem Thema das auch nicht einfach nur zu einem Frauenthema machen, sondern wo wir auch sagen, hey, da sind wir Männer mit drin und da müssen wir Männer uns auch kritisch unserem Erbe stellen und können uns davon ja auch kritisch distanzieren. Und nicht alle Männer sind so, nicht alle Männer denken so. Aber manchmal müssen wir vielleicht auch als Männer aus dieser Bequemlichkeit rauskommen und sagen, ja, wir müssen es aber auch stärker sagen. Wir müssen auch stärker dann vielleicht uns auch aktiv von solchen Denkmustern distanzieren. Das reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, ich mach's ja nicht oder ich kenne ja niemanden bei mir, der das macht.
Ich kann vielleicht als Fußnote nur sagen, in der Juristinnenausbildung ist das auch kein Thema. Da gibt es die feministische Rechtswissenschaft. Das ist aber auch ein Nischengebiet, das vor allem von Frauen bevölkert wird. Und es läuft aber gerade eine Riesendiskussion, ob man nicht zum Beispiel das Sexualstrafrecht überhaupt zum Prüfungsstoff erheben soll. Das ist nämlich momentan ausgeschlossen. Ich glaube auch aus so Triggergründen. Aber auch, weil es eben als das Kernstrafrecht wahrgenommen wird. Und das wird gerade diskutiert, ob man das, gerade um solche Debatten auch stärker zu führen zu können, in der allgemeinen Welt der Jurastudierenden, ob man das nicht in den Pflichtfachstoff einfügen sollte, also dass es keine Spezialmaterie für besonders Interessierte ist, sondern dass alle das lernen müssen. Also die Diskussion gibt es auch bisher, ist es aber auch nicht Teil der Diskussion, nicht Teil der Ausbildung.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ja, ich meine, das eine ist Bildung, das andere ist natürlich, wie können wir in einer Gesellschaft da eigentlich auch ernsthaft etwas verändern? Und der eine Gedanke, den hatte ich, weiß nicht, was du darüber denken würdest, ob man analog, also wir haben ja an vielen Stellen, reden wir von einem Gesellschaftsvertrag. Also reden wir davon, dass wir sagen, mit Blick auf Generation, Generationengerechtigkeit, ja, mit Blick auf unterschiedliche Fragen. Und vielleicht brauchen wir das auch zwischen den Geschlechtern, dass wir ernsthaft bei uns zusammensetzen und fragen, wie wollen wir eigentlich als Männer und als Frauen miteinander umgehen? Und was sind eigentlich vielleicht einfach auch die Grenzen dessen? Und das hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber wo sind die Grenzen dessen, wo wir schon vorher ansetzen, bevor es irgendwie zu Femiziden kommt, bevor es irgendwie zu Formen von häuslicher Gewalt kommt? Und ich glaube wirklich, dass das große Problem ist, dass wir kaum Orte haben, wo wir darüber reden können. Ja. Wir reden eigentlich, ne, also vor Gericht kann man und muss man dann darüber reden. Man kann in irgendwelchen, wenn es gut ist und Leute sich Therapie und Beratung holen, dann ist es ja schon sehr fortschrittlich. Dann ist ja schon dieser Schritt aus dem Verschweigen, aus dem vielleicht sogar sich auch dafür schämen. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, ja. Also das ist ja mit einer ungeheuren Scham besetzt, dieses Thema. Also nicht selten ist es ja auch so, dass Opfer häuslicher Gewalt das sogar noch als einen Teil ihrer Schuld, als sich irgendwie selbst mitverantwortlich sehen und das das auch dazu führt, warum es so schwierig ist, überhaupt an dieses Thema irgendwie ranzukommen. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich fast zu spät ist, wenn es bereits irgendwie als ein Thema auftaucht oder wenn es irgendwie einen konkreten Vorfall gibt, sondern dass es wirklich eine Frage ist, wie kriegen wir das als eine Gesellschaft? Ist uns das als Gesellschaft auch wirklich ernsthaft so ein wichtiges Thema, dass wir sagen, offensichtlich gibt es nicht nur ein Gender Pay Gap, sondern es gibt auch sozusagen ein Gender Violence Gap. Und wie gehen wir eigentlich mit dem um? Wie gehen wir damit um, dass das offensichtlich so ist? Und wie können wir da ernsthaft drüber reden, in dem Bestreben, da wirklich etwas zum Guten zu verändern?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe nämlich auch das Gefühl, momentan werden die Debatten vor allem unter Frauen geführt. Und es gibt dann ein paar Männer, die auch sich verantwortlich fühlen, mitzudiskutieren. Aber es ist sehr schwierig, den Großteil der Männer zu erreichen und auch einen Großteil der Frauen, weil viele das gerne von sich schieben als ein Thema, ich bin nicht betroffen. Und deswegen gibt es gerade Wichtigeres zu tun.
Ja, absolut. Und das ist ja auch in dem jeweiligen Einzelfall wahrscheinlich gut begründet. Ja, also das ist ja auch nicht so, dass man
daraus... Es gibt ja auch viele Probleme.
Ja, genau. Es gibt viele Probleme und viele unterschiedliche und nicht alles hat was mit diesem Thema zu tun. Das wäre ja auch Quatsch. Aber ich glaube, diese Differenzierungsleistung müssen wir schon vollbringen, dann auch zu sagen, ja, und das heißt aber eben im Umkehrschluss nicht, dass wir es einfach als Thema tabuisieren oder liegen lassen oder einfach nur sagen, ja, da sollen sich doch da mal bitte die Frauen drum kümmern. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, schon sehr früh mit Kindern, auch gerade mit Jungs darüber zu sprechen, dass es cool ist, ein Feminist zu sein. Und das heißt nicht, dass man irgendwie an jeder Stelle irgendwelche bestimmten Kampfbegriffe nennt, sondern das ist ja eine Haltung. Das ist eine Haltung zu sagen, für mich heißt, dass es selbstverständlich ist, dass ich respektvoll mit anderen Menschen umgehe, mit Frauen genauso wie mit Männern. Aber auch, dass ich selbstkritisch als Mann, als Junge mich hinterfrage, an welchen Stellen auch vielleicht unbewusst, trage ich vielleicht selber etwas dazu bei? Trage ich zu unangenehmen Situationen bei? Trage ich dazu bei, dass vielleicht bestimmte Menschen und insbesondere vielleicht auch Frauen sich nicht gleichermaßen wohlfühlen oder nicht das Gefühl haben, gesehen zu werden oder auch ernst genommen zu werden als ein gleichwertiges Gegenüber? Und ich glaube, dass das ein... Ich bin da nicht naiv, ja. Also mir ist schon klar, das wird an sich noch nicht das Femizidproblem lösen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Und aus einer ethischen Perspektive würde ich sagen, ist es sozusagen die eigentliche Frage dahinter. Warum, und das können wir auch nicht auf eine Psychologie alleine reduzieren, ja, aber warum kommt das eigentlich immer wieder an diesen Punkt? Und das liegt ja nicht daran, dass es nicht auch schon Kampagnen gab dagegen, dass es viele Menschen gesagt haben, ja, das ist ein Problem. Aber es ist offensichtlich so, dass auf der Straße jeder sagen würde, ja, Femizide sind was Schlimmes. Und wird dennoch diese massiven Zahlen haben. Das ist das gleiche bei häuslicher Gewalt. Wenn du Leute auf der Straße fragst, sagst, ist häusliche Gewalt was Gutes? Da wird ja keiner sagen, ja. Aber offensichtlich kommen wir da aus diesem Punkt nicht raus, ohne das Thema sichtbar zu machen. Und damit, ja, da kommt jetzt vielleicht ganz kurz mal der Theologe in mir raus, sozusagen auch einfach, also man nimmt der Sünde den Schrecken, indem man sie ans Licht bringt und sie thematisiert. Das ist so eine Grundidee in der Debatte darüber, auch in vielen theologischen Debatten darüber, warum muss man eigentlich heutzutage noch von Schuld nicht alleine reden, sondern vielleicht auch von Sünde und meint damit sozusagen eine grundsätzliche Verfehlung, also wo es nicht eine Tat ist, sondern wo das eine falsche Haltung, ein falsches Beziehungsverständnis ist. Und ich glaube, über diesen Punkt, wo haben wir eigentlich ein verfehltes Beziehungsverständnis, wo haben wir eine vielleicht auch eine Unfähigkeit, sich selber in seinem Beziehungsverhalten kritisch zu hinterfragen, ohne gleichzeitig die Anerkennungsfrage zu stellen, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt als Mann gar nichts mehr wert oder ich habe als Mann sozusagen, wenn ich hier die Familie nicht im Griff habe oder was auch immer oder meine Familie nicht ernähre oder dies oder jenes, dann sorge ich nicht gut, dann bin ich nicht verantwortlich. Also oft kommt es auch da ja zu so einer Verquickung, ja, dass es gar nicht so einfach ist, einfach zu sagen, da will jetzt jemand was Böses machen, sondern da zahlen ganz viele Faktoren drauf ein. Aber ich glaube, die kriegen wir nur gestellt, indem wir also ernsthaft uns überlegen, wo, an welchen Orten können wir das ganz konkret eigentlich als Thema adressieren, bevor es passiert.
Ja, und was ich habe gerade das Gefühl, dass du auch gerade wieder eine männliche Perspektive einnimmst.
Okay.
Weil du dich auf den Mann in der Beziehung fokussierst. Aber ich glaube, was du eben gesagt hast, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist diese Enttabuisierung. Also auch dieses, dass Frauen, die eben Opfer von häuslicher Gewalt sind, was eben, wenn es eskaliert, zu Femiziden führen kann. Dass die Schamgefühl haben, zur Polizei zu gehen oder das Gefühl haben, sie tun nicht genug, um die Familie zusammenzuhalten, etc., dass wir die da stärken können. Also es geht mir jetzt nicht um Victim Blaming oder sowas, sondern es geht mir darum, dass wir die Strukturen schaffen können, ihnen das Gefühl zu geben, es ist gut, wenn du zur Polizei gehst. Und das andere, was ja auch ein Grund sein kann, ist, dass sie Angst haben, nicht ausreichend geschützt zu werden und dass es dann eskaliert. Also dass wir zugleich auch Vertrauen schaffen in den Rechtsstaat, wenn eine Frau zur Polizei geht und sagt,
Absolut,
ja. Dass dann auch die Strukturen des Rechtsstaats sagen, okay, wir schützen dich sofort. Also es gibt solche Strukturen, zum Teil auch von privaten Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen hier quasi Lücken füllen, die es vom Rechtsstaat bisher nicht ausreichend gegeben werden. Mhm. Aber dass wir auf der Ebene auch ansetzen und sagen, wir müssen eben einerseits darüber diskutieren, was bedeutet Beziehungen, was bedeutet da die männliche Rolle in der Beziehung. Aber ich glaube, wir müssen auch enttabuisieren und diesen Schamaspekt wegnehmen und wegnehmen, dass Frauen aus Angst oder eben aus anderen Gründen das Gefühl haben, sie können nicht zur Polizei gehen, weil dann wird ihnen nicht geholfen, sondern es wird alles nur noch schlimmer auf verschiedensten Ebenen.
Ja, das finde ich jetzt interessant, dass du den Punkt nochmal einbringst, weil das wäre so ein Gedanke, wo ich den Ball gerne nochmal zurückspielen würde, weil auch aus der Erfahrung, die ich jetzt selber gemacht habe mit dem Thema, wo es dann vor allem Frauen waren, die von solchen Erfahrungen erzählt haben. Mhm. Diejenigen, die es gesagt haben, die waren total enttäuscht, beziehungsweise haben das Gefühl, dass der Schritt zur Polizei zu gehen, der Schritt, die Anzeige zu machen, für viele eigentlich verbunden war mit der Hoffnung, dass damit ein erster Schritt raus ist, dass ein Teil der Lösung ist, es leichter macht auch irgendwie. Mhm. Aber gleichzeitig die Erfahrung war, es hat es für viele erstmal unfassbar schwer gemacht. Mhm. Also wie oft man dann erfahren hat, es wurde einem nicht geglaubt. Mhm. Man muss das, wie will man das beweisen? Ja, also
ja.
Und das ist so ein Punkt. Gibt es eigentlich eine, oder gäbe es eine Möglichkeit, dass man über die Verfahren da auch nochmal nachdenkt? Weil das finde ich so einen anderen wichtigen Punkt. Das eine ist die Mordmerkmalsdebatte, das andere ist die Bildungs- und Sichtbarkeitsdebatte, das andere ist die Schamdebatte. Finde ich alle super interessant und wichtig. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch ein Problem der konsequenten, nicht nur Strafverfolgung, sondern dann auch der Verlässlichkeit.
Ja.
Wenn ich das dann sichtbar mache, dass dann auch sichergestellt ist, dass das ernsthaft geprüft wird. Natürlich muss man das jeweils ernsthaft prüfen, das ist ja völlig klar. Und das kann man jetzt auch nicht, es gibt ja auch manchmal leider falsche Anschuldigungen, auch das gehört dazu. Aber trotzdem muss es doch möglich sein, dass diese Erfahrung nicht so oft dann erzählt wird, dass wenn Leute das gesagt haben, da gibt es ja auch Daten zu, die das zeigen, ja, wie oft bei der ersten Nennung kam es noch nicht zu einer Maßnahme. Ja, dann gab es vielleicht irgendwie ein Distanz- oder Abstandsgebot, was dann in der Familie schwer, gerade wenn Kinder da sind, schwer umzusetzen ist. Mhm. Aber dass es 2, 3, 4 Mal einen Kontakt gab mit zum Beispiel der Polizei oder mit irgendeiner Behörde und es dann aber irgendwie 3 bis 4 Mal brauchte, bis wirklich was passiert ist.
Mhm. Ja, das ist ein riesiges Problem. Also genau, es gilt eben immer im Strafrecht die Unschuldsvermutung, dass jemand nicht quasi vorverurteilt werden darf. Aber das ist, wenn ich auch ähnliche Statistiken lese, ich war noch nie in so konkreten Fällen drin, aber das wäre auch mein Verdacht, dass dann möglicherweise einerseits unsensibel damit umgegangen wird, weil die Sensibilisierung fehlt. Das ist, glaube ich, auch eine große Debatte, dass immer wieder auf die Sensibilisierung hingearbeitet wird, ist aber anscheinend noch nicht immer ausreichend flächendeckend die dann die Anzeigen aufnehmen, betrifft. Mhm. Und dass diese Unschuldsvermutung halt immer wieder reinkommt und dann, wenn man zur Polizei geht und Anzeige erstattet, dann ist es ja auch so, dass die Personen, die dann die Anzeige aufnehmen, gewissenhaft arbeiten wollen. Und dann natürlich konkrete, harte Fakten abfragen müssen.
Genau.
Aber das kann natürlich für eine Person, die gerade, in der dann ganz viel hochkommt in dem Moment, die jetzt nicht vorgebildet ist, kann das natürlich so klingen, als sei sie jetzt plötzlich auf der schuldigen Bank und würde vernommen. Mhm. Und ich glaube, da könnte man auch, um solche Erlebnisse irgendwie zu minimieren, versuchen, eine andere Art der Aufnahme der Anzeige durchzuführen.
Mhm.
Und da deutlich noch sensibler mit umzugehen mit solchen Themen.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass das nicht schon gemacht wird. Da gibt es auch schon Stellen, die sehr stark dran arbeiten, aber es ist eben nicht flächendeckend. Mhm.
Da reden wir jetzt aber wahrscheinlich ja vor allem über Formen von häuslicher Gewalt.
Die ja quasi genau häufig vorgelagert sind.
Ne, die also, vorgelagert sind, genau. Also nur, um das nochmal einzuholen. Mhm. Mit Blick auf Femizide könnte man aber auch sagen, dass ja eine Konsequenz sein müsste, dass man, wenn dann ein Todesfall da ist und Verdacht auf einen Mord vorliegt, dann könnte ja auch eine Konsequenz des Mordmerkmals Femizid sein, dass dann darauf geachtet werden müsste. Also dass man das prüfen muss, dass man in Anführungsstrichen nicht einfach nur die anderen Motive sich anschaut, sondern dass man dann sagen muss, da muss auch dezidiert hingeschaut werden, ob das nicht eventuell auch ein erklärendes Mordmerkmal an der Stelle oder ein zutreffendes Mordmerkmal an der Stelle ist.
Ja, und das hätte natürlich den großen Vorteil, dass da auch eine gewisse Sensibilisierung bei den Ermittlungspersonen einherginge, weil die eben nicht nur allgemein auf die Beweggründe beispielsweise, um die niedrigen Beweggründe herauszuarbeiten, geguckt werden müsste, sondern ganz genau geguckt wurde, gibt es hier geschlechtsspezifische Gründe.
Ja, mit Blick auf die Uhr, liebe Susanne.
Ja.
Die Argumentarena.
Möchtest du heute mal zuerst
ziehen? Ja, dann ziehe ich doch mal. Also ich argumentiere für eine Aufnahme des Femizids oder der geschlechtsspezifischen Motive als Mordmerkmal im 211 BGB, StGB. Mhm. Genau, also was dafür spricht, ist, dass bisher die Zahlen, was Femizide in Deutschland betrifft, erschreckend hoch sind. Wie gesagt, mehr als einer pro Tag in 2023. Und die Aufmerksamkeit dann von dieser Tatsache immer wieder abgelenkt wird. Das kommt dann mal in der Presse, dann wird es 2 Wochen diskutiert und dann ist es auch wieder weg. Wenn wir aber dieses ganz konkrete Mordmerkmal im Paragraphen 211 StGB hätten, dass wir dann einerseits als auf der Ermittlungsseite die Behörden zwingen würden, hinzugucken, geht es hier um geschlechtsspezifische Gewalt, geht es hier um geschlechtsspezifische Morde, und auf der anderen Seite das Ganze auch öffentlich gemacht wird, dadurch, dass es eben in einem sehr zentralen Paragraphen im StGB steht, dass nochmal allen bewusst gemacht wird, das ist etwas, was die deutsche Rechtsordnung verdammt, was wirklich mit der höchsten Strafe, die man sich im deutschen Recht vorstellen kann, bestraft wird. Und es hätte das jetzt vielleicht noch einen Nebenaspekt, noch den weiteren Charme, dass in der Juristenausbildung, da ist 211 StGB eine ganz zentrale Norm aus sehr, sehr guten Gründen, dass dadurch dieser geschlechtsspezifische Aspekt auch nochmal in die Juristenausbildung und damit in die jedenfalls juristische Debatte stärker hineingetrieben würde. Mhm. Das wären meine Gründe, den Femizid explizit im Mordparagrafen als Mordmerkmal aufzunehmen. Mhm.
Wenn ich jetzt dagegen argumentiere, dann ist mir schon wichtig, ich argumentiere nicht dagegen, dass wir bei den Femiziden ein sehr massives Problem haben und dass es wichtig ist, sowohl in der Ausbildung, in unterschiedlichen Bildungsformaten, dieses Thema viel ernster und konsequenter auch in den Blick zu nehmen. Und dass wir vor allem darüber reden müssen, wie können wir besser präventiv verhindern, dass es überhaupt zu so vielen, viel zu vielen Morden kommt, einfach nur, weil ein Mensch eine Frau ist. Ich glaube, der Streitpunkt liegt aber darin, brauchen wir ein zusätzliches Mordmerkmal. Und da würde ich, das ist jetzt ja meine Aufgabe, dagegen zu argumentieren. Ich empfinde es gerade als die etwas schwierigere, aber ich versuche mich zumindest mal. Ich würde sagen, wir haben ja bereits das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe, so hieß es doch, ne?
Genau.
Und das umfasst ja sehr viele unterschiedliche Formen von Hass. Und ein vielleicht nicht ganz so starkes, aber ein Argument, das man ja machen könnte, wäre dagegen zu sagen, wir entledigen uns gewissermaßen einer Debatte, wenn wir nämlich einfach einmal in Anführungsstrichen festlegen, dass es da Femizide als ein weiteres neuntes Mordmerkmal gibt, dann müssen wir gar nicht mehr so genau hingucken bei jedem einzelnen Mord und darauf prüfen, zu sagen, liegt hier sozusagen eine besondere Form von Frauenhass vor, ja oder nein, sondern könnten vielleicht manchmal auch an vielen Stellen einfach dieses Label, diese Kategorie sozusagen einfach da drauflegen. Und man könnte ja argumentieren und sagen, naja, der Druck auf Behörden, der Druck auf unterschiedliche Stakeholder in dem Verfahren ist höher, wenn wir alle uns sozusagen sagen, naja, es ist ein zentrales Problem, wir haben aber keine eigene Kategorie dafür und deswegen müssen wir umso mehr in den anderen Kategorien jeweils prüfen, ob es wirklich einfach nur diese Kategorie ist oder ob dahinter sozusagen ein weiterliegendes Merkmal liegt. Mhm. Das andere wäre ein formales Argument zu sagen, naja, eigentlich haben wir ein Präventionsinteresse. Also eigentlich, wenn diese Person bereits tot ist, dann ist das eigentliche Problem ja immer noch, und das bleibt ja auch mit dem Femizid-Mordmerkmal bestehen, ist ja eigentlich die häusliche Gewalt. Also würden wir das Problem selbst ja erstmal nicht damit lösen, indem wir einfach nur ein weiteres Mordmerkmal hinzufügen, sondern wir müssten dann auch entsprechend in der Strafverfolgung, aber auch in der Rechtsprechung trotzdem ja genau die gleichen Debatten führen und zu sagen, okay, wie können wir das denn jetzt hier umsetzen? Hätten aber eben nicht die Möglichkeit, dass Leute sagen, ja, aber wir haben doch jetzt schon hier dieses Mordmerkmal definiert, jetzt müssen wir doch nicht auch noch in allen Verfahrensweisen unseren Blick dafür schärfen, ob es da nicht auch das als Perspektive oder als einen wichtigen Punkt kommt. Und man könnte das ja so formulieren, dass man sagt, naja, am Ende ist doch Prävention, die Aufgabe von Prävention kann ja nicht über das Strafrecht erfolgen, sondern dass das Strafrecht bildet sozusagen, also reicht in dem sozusagen mit seinen 8 Mordmerkmalen, auch darüber können wir Femizide abbilden, indem es sozusagen ein niedriger Beweggrund ist. Das müssen wir dann aber auch eben tun und lass uns doch all die Energie eher sozusagen in starke Präventionssysteme stecken, anstatt dass wir jetzt die Debatte führen, ob wir das StGB ändern wollen. Was ja nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz so trivial ist, weil man nicht einfach jetzt einen Punkt zu der Liste hinzufügen kann, sondern das ja sehr gut begründet sein muss, warum man jetzt bei einer der höchsten Strafen noch einen zusätzlichen Punkt hinzufügt.
Ja. Nee, schon, weil es eine sehr zentrale, sehr alte Norm ist, die sehr lange nicht geändert wurde.
Genau. Wie lange wurde die nicht geändert?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie je geändert wurde, seit das StGB in Kraft getreten
ist. Ja, und dann wäre jetzt halt die Frage, warum sind wir so zuversichtlich, dass man die jetzt so schnell ändert? Und verlangsamt das nicht am Ende eine einfache oder auch eine sehr vielleicht wirkmächtige Diskussion, vor allem mit Blick auf die Frage, wie können wir eigentlich die Prävention leiten?
Jetzt muss ich mal nachschauen. Vorherige Gesetzesfassungen. Letzte Änderung 1977.
Ja, also ist änderbar, dann aber dauert.
Dauert, genau. Und davor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, würde auch passen, wurde der Mordparagraf unter den Nationalsozialisten eingeführt. Da hatte man so diese Typenlehre. Mhm. Es gibt den Mörder, den Totschläger und das sind so diese, man hat so diese Typen, man sieht den Mörder vor sich, wie er durch die Straßen geht und heimtückisch mordet.
Ah ja. Ja, das ist leider, wissen wir das mittlerweile, dass man den Leuten das nicht ansieht und es leider nicht die eine Erscheinung gibt, die auf jeden Fall die Mörderin oder der Mörder ist.
Gut.
Für heute
hätten wir es. War ein schwieriges Thema. Man hat es vielleicht uns auch beim Reden angemerkt, dass wir uns manchmal schwer getan haben. Also im Vorfeld auch, wo wir nicht ganz so viel leichtere Sprüche gebracht haben wie zu anderen Zeiten.
Ja, nehmt gerne Bezug. Also ich glaube, gerade bei der Folge wäre das uns sehr, sehr wichtig, da auch von euch zu lernen, auch eure Sichtweise und Perspektiven kennenzulernen. Und vielleicht kann das ja ein Teil einer startenden Debatte sein. Auch gerade mit Blick auf die Frage, ich glaube, da sind wir uns am Ende einig, auch wenn wir unterschiedliche Positionen vertreten mussten, dass es 378, 308, je nachdem, welche Zahl man nimmt, Todesfälle von Frauen zu viel waren.
Ja. Und genau, wir freuen uns auf Feedback in den Kommentaren oder auf sonstige Weise. Und dann natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit.
Tschüss.
Tschüss.